Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen zu Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Anna Otto Sebizek, ich bin von Jung.
Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club und gegenüber von uns sitzt
Andreas Ieding
von
der Firma Goldberg Services aus Bielefeld.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du bei uns bist. Dr. Andreas Ieding, Geschäftsführer der Goldberg Services GmbH und einer der prägenden Köpfe in der Branche, wenn es darum geht, Gebäude nicht nur zu bauen, sondern intelligent zu betreiben. Andreas, wir haben eine Schnellfragerunde vorbereitet, auf die du einfach ganz intuitiv antworten kannst, was dir als erstes in den Kopf kommt. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich bin ganz gespannt. Wir legen los, schauen wir mal.
Super. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Croissant oder Müsli?
Croissant.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Sowohl als auch.
Okay, was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Das weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, dass es nicht so was Polarisierendes, so was Klassisches ist. Du willst irgendwie Polizist werden, du willst Pilot werden, du willst Arzt werden. Nee, da muss ich passen, das kann ich nicht so eindeutig präzise sagen.
Und hat sich auch nicht in Karnevalskostümen dann niedergeschlagen später?
Die Karnevalsumzüge, die Karnevals, ich sag mal, Kleidung, ja, die wir damals gehabt haben, die waren natürlich klassisch. Da war man natürlich als 5, 6, wie auch immer, alter Junge, Cowboy. Ich bin, ich sag mal, in einer, ich sag mal, ländlichen Region groß geworden. Da war die Vielfalt doch ein bisschen eingeschränkt.
Okay. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Ein Applebaum. Eine amerikanische Historikerin, Journalistin, die viele Bücher geschrieben hat, hat meines Wissens auch vor 2 Jahren den Friedenspreis Deutsche Buchhandel bekommen. Und ich habe jetzt gerade ein Buch in der Hand. Da geht es um die Frage, warum Menschen autoritäre Politiker wählen. Und das beschäftigt mich ein Stück weit, weil wir ja natürlich aktuell doch ganz stark von solchen Phänomenen doch betroffen werden.
Okay. Guter Tipp. Welche Stadt hat dich zuletzt beeindruckt und warum?
Welche Stadt hat mich beeindruckt? Ich war mit unserem ältesten Sohn in Madrid. Es waren 4 wunderbare Tage und die hat mich wirklich beeindruckt, weil sie ganz interessanterweise eine Boomstadt aktuell in der Immobilienwirtschaft ist, in der europäischen Immobilienwirtschaft. Und wir vor nicht allzu langer Zeit, vor 10 Jahren, 12, 13, 14 Jahren, wo gerade diese Länder in der Europäischen Union noch arg unter Druck geraten sind, man hat dort brutalste Einschränkungen, Einschnitte vornehmen müssen. Und das hat sich aber mit Verlaub dann doch jetzt wirklich so gedreht, dass diese Stadt sich wirklich sehr positiv entwickelt hat. Und das waren tolle Tage und deswegen nehme ich die mal so mit.
Madrid hatten wir neulich auch schon mal als Antwort.
Ich meine auch. Mhm. Gibt es etwas, das dich außerhalb deiner Arbeit begeistert, das aber kaum jemand weiß?
Da ist natürlich immer die Frage, in meinem privaten Umfeld wissen die schon, was mich außerhalb der Arbeit begeistert. Ob dann im beruflichen Umfeld das immer so klar ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass ich mich relativ stark reduzieren kann auf Literatur, Musik und Wein. Und deswegen sind auch Situationen mit der einsamen Insel für mich mehr, ich sag mal, Glücksmomente, Glücksgedanken als irgendwie, oh, was mache ich da mit mir?
Das heißt auch lieber, Berge oder Meer, was wäre?
Auch da, ich würde mich da wirklich nicht so einseitig festlegen. Ich kann beiden viele positive Dinge abgewinnen.
Mhm. Wenn dein beruflicher Alltag ein Song wäre, welcher wäre das?
Ah, Rock'n'Roll Train, AC/DC, dann glaube ich schon. Ne? Also das ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr, was einen beschäftigt.
Okay, letzte Frage. Was müsste eine Stadt können, damit du sagst, hier bleibe ich?
Vielfalt. Mhm. Bunt. Mhm. Mischung aus wirklich Kultur, Ruhe, was einfach mit Verlaub dann auch eine große Stadt in der Regel auch versucht zu bieten, die einen ein bisschen besser, die einen ein bisschen schlechter. Mhm. Aber dass man sich wirklich, je nachdem, wie man sich fühlt oder das, was man gerade begehrt, dass das dann durchaus auch vorzufinden ist.
Mhm. Okay, gut, die Fragen hast du gemeistert. Jetzt geht's weiter.
Bitte? Ach so.
Die Fragen hast du gemeistert.
Alles klar.
Du bist seit über 20 Jahren bei Goldbeck, richtig?
15. Mai 2005 war mein erster Arbeitstag in Bielefeld-Ummeln.
Mhm. Wie war der Weg davor? Wie bist du da hingekommen?
Das war gar nicht so, ich sag mal, wenn man mal die Immobilienwirtschaft als Bezugsbranche nimmt, bunt und vielfältig, das war relativ langweilig, würde ich sogar sagen. Ich bin durch einen privaten Zufall, bin ich, ich sag mal, überhaupt erst zu einem Bauingenieurwesenstudium gekommen. Ich habe also jetzt nicht irgendwie den klassischen Weg oder den anderen Weg, wo man halt irgendwie Eltern hat, die Architektur, Bauingenieurwesen studiert haben und dann, oder Bauunternehmen, dann geht man da rein, sondern, also meine Familie hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Bin dann in Dortmund gelandet, habe dort Bauingenieurwesen studiert und auch da, wie immer, den ein oder anderen zufälligen Moment erleben dürfen, aber vielleicht auch nutzen können. Bin von da aus dann knapp 2 Jahre in Gera gewesen. Und ich habe letzten Endes als junger Bauleiter dann auch zunächst in Essen, habe ich bei einer Firma Dücker von Wittmann AG, das sind alles Unternehmen, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, die Düvedac, angefangen und bin dann nach einer kurzen Zeit in Essen bin ich dann nach Gera gegangen und das war eine super spannende Erfahrung, mega intensiv, natürlich so ein Großprojekt, das waren die Gera-Arkaden, die es immer noch gibt. Ein Shoppingcenter, wo ich da eine Bauleitungsfunktion übernehmen konnte. Hatte immer noch einen guten Draht zur Universität Dortmund, weil ich quasi an einem Lehrstuhl gearbeitet habe als wissenschaftliche Hilfskraft, wo ich dann den Professor gut habe kennenlernen können. Und der hatte mich dann im Dezember 1997 gefragt, ob ich denn wieder zurückkommen wollte zur Uni. Und das hieß dann automatisch, das war mir dann klar, als Assistent dort tätig zu werden, um dann auch begleitend zu promovieren. So bin ich dann wieder in Dortmund gelandet. Das war dann im August, September 1998. Bin dann gut 5 Jahre in Dortmund wieder geblieben. Es war eine traumhafte Zeit. Ein eingeschwungener Lehrstuhl, wo jetzt der, mit Verlaub, wenn ich das sagen darf, der Lehrstuhlinhaber jetzt nicht unbedingt die Welt retten wollte, sondern wir wussten genau, was wir zu machen, zu tun hatten und konnten auch ein bisschen die Freiheit genießen, auch die universitäre Freiheit genießen. Mhm. Und dort habe ich dann schöne Jahre verbringen dürfen und bin dann zunächst im Mai 2004 nach Augsburg gegangen, weil ich dort letzten Endes bei der Firma Walterbau AG, beziehungsweise einer Tochtergesellschaft der Walterbau AG angefangen habe, um mich mit Public-Private-Partnership-Projekten zu beschäftigen. Mhm. Das war damals total en vogue. Die gesamte Bauimmobilienwirtschaft hat das irgendwie als den Königsausweg aus einer schwierigen Situation gesehen.
Ja.
Durch den Lehrstuhl in Dortmund hatte ich, ich sag mal, einen Kontakt zu der Eigentümerfamilie, hatte also einen guten Draht auch zu einem der beiden Söhne, Dr. Roy Walter, der mich gefragt hat, ob ich das machen würde. Was ich gerne getan habe, so bin ich quasi relativ jungfräulich, bin ich quasi in dieses Themenfeld gekommen. Und dann war aber nicht so viel Zeit mehr vorhanden, um das Ganze zu entwickeln. Make a long story short, im Februar 2005 war das Unternehmen, die Mutter, letztens pleite. Und dann rief mich Bernd Heuer, der eine oder andere mag ihn noch kennen, an, weil ich ihn auch während der Zeit an der Uni kennengelernt habe, ob ich denn Interesse hätte, bei einem Unternehmen in Bielefeld anzufangen, um dort dieses Themenfeld Public-Private Partnership, ich sag mal, aufzubauen. Okay. Die hatten erste Erfahrungen gesammelt und ob ich das denn dann machen wollte. Und dann habe ich gedacht, welches Unternehmen ist das denn? Ja, die Firma Goldbeck. Oh, die kenne ich nicht. Und mit Verlaub, das darf ich auch durchaus öffentlich sagen, die war damals dann doch noch nicht so groß und bekannt, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Mir war sie nicht bekannt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und so sind wir dann quasi zueinander gekommen. Das war so ein bisschen mein gar nicht so wilder Weg, glaube ich,
so,
oder?
Ja. Mhm. Ja, doch. Ganz klassisch. Bernd Heuer, mit ihm oder für ihn habe ich ja gearbeitet bei Heuer Dialog.
Ja, guck mal hier. Also ich fand das so ein ganz inspirierender und wirklich, der hat ja auch gerade was diese Themen Kommunikation und Veranstaltung und natürlich auch Personalberatung doch wirklich maßgeblich geprägt und auch, was ich sehr beeindruckend fand, auch in eine gewisse professionelle, auch akademische Grundlage getrieben. Ich sage immer, die Immobilienwirtschaft, das sind ja eigentlich alles nur Kaltgewalzte, weil sie keinen akademischen Hintergrund haben. Da gab es dann schon Menschen wie Bernd Heuer oder auch Karl Werner Schulte, die da wirklich doch grundlegende Dinge auch geschaffen haben. Und von daher darf man denen durchaus noch Respekt zollen.
Okay. Und dann bei Goldbeck, dann hast du PPP gemacht?
Genau, das war meine erste Aufgabe. Man hatte einen ersten Auftrag, das waren 3 Dreifeldsporthallen mit der Stadt Münster, im Juni 2004 gewonnen, war in der Umsetzung, hat dann gedacht, das könnte durchaus was sein, was wichtiger und größer und bedeutender werden könnte. Und wusste aber, dass man das nicht mal so eben kurz nebenbei aus der Lameng machen kann, sondern dass man das wirklich dann in eine professionelle Struktur bringt. Und da hatte man gedacht, das könnte ich für die tun.
Okay.
Wie ging es dann weiter zu deinem aktuellen Schwerpunkt?
Naja, also ich war dann damals letzten Endes, ich sag mal rein formal gesehen, ein angestellter Mitarbeiter der Goldbeck Gebäudemanagement, weil aus dieser langfristigen Perspektive man immer auch diese Public-Private-Partnership-Projekte gesehen hat. Das waren unterschiedliche Ansätze, die man im Markt vorgefunden hat. Es gab Bauunternehmen, die wollten über diese, ich sag mal herangehensweise, über dieses Vehikel PPP, wollten die eigentlich nur den Bauauftrag. Und alles andere war dann ziemlich egal. Und genauso gab es Finanzierungspartner, Leasinggesellschaften, die zu dieser Zeit im Markt aktiv waren und die wollten quasi über dieses Engagement, über diese Ausschreibung an eine Finanzierung kommen. Es gab wenige, ich sag mal, Gebäudemanagementunternehmen, die über diese Form letztens an einen langfristigen Bewirtschaftungsvertrag kommen wollten. Also die großen, die Marktteilnehmer, die da so einschlägig bekannt sind, das war für die nicht so relevant, weil es einfach auch zu klein war. Die hatten ganz andere Traktionen, Größenordnung im Kopf. Zudem Goldbeck war aber damals auch schon immer sehr daran interessiert, wie können wir in guten, in normalen Zeiten uns trotzdem damit beschäftigen und was müssen wir jetzt denken und angehen und vorbereiten, damit wir entweder A, in schwierigen Zeiten schon was haben, wo wir auch ein bisschen, ja, ich sag mal, diversifizierend Resilienz zeigen können, oder vielleicht dadurch rutschen wir erst gar nicht in schwierige Zeiten rein. Ne? Also das sind ja so ganz, ganz eng beieinander liegende Facetten, die man da hat. Und so bin ich da, ich sag mal, zu diesem Themenfeld gekommen, oder so war der Hintergrund, der gedankliche, der strategische Hintergrund. Und das habe ich dann, ich sag mal, einige Jahre gemacht. Da muss man sagen, hat sich der Markt nicht so entwickelt, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und zwar damals hat der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, der liebe Herr Steinbrück, der das letzten Endes, ich sag mal, gepusht und, ich sag mal, nach vorne bringen wollte. Aber so stark hat sich das nicht durchgesetzt. Und dann kam das eine oder andere so hinzu. Wir hatten schon verschiedene Entitäten, Gesellschaften innerhalb der Unternehmensgruppe, die in der Nutzungsphase agiert haben. Das war das Gebäudemanagement, das war also technisches Gebäudemanagement, hat meine eigene Gesellschaft. Wir hatten das kaufmännische, neudeutsch Property Management. Dann gab es diese Gesellschaft Goldbeck Public Partner GmbH, die sich nur mit diesen PPP-Projekten beschäftigt hat. Und dann habe ich ein Gespräch geführt mit Jörg Uwe und Jan-Henrik Goldbeck, also die beiden geschäftsführenden Gesellschaften des Unternehmens. Und wir kamen dann zu der Erkenntnis oder einfach auf die Idee, dass es doch vielleicht jetzt, ich sag mal, es war 2015, an der Zeit wäre, diese einzelnen Dinge so ein bisschen zusammenzufassen, zu organisieren, um sie nach innen ein wenig mehr zu vernetzen und auch ein wenig mehr sichtbar zu machen, auch nach innen sichtbar zu machen. Das Ganze natürlich auch nach außen, dass wir quasi dann wirklich auch mehr jetzt mal strategischer überlegen, wie können wir denn dieses Themenfeld nach vorne bringen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo man die Goldbeck Services GmbH gegründet hat, die ich dann die ersten Jahre gemeinsam mit Jan-Henrik Goldbeck, wir beide sind dort über viele Jahre die gemeinsamen Geschäftsführer gewesen, mit einer durchaus, ich sag mal, nicht hälftig paritätischen Aufgabenverteilung, also nicht hälftig paritätisch, das würde ich auch in seinem Beisein sagen. Das war schon überwiegend natürlich meine Aufgabe. Henrik hat viele, viele andere Dinge noch, ich sag mal, auf seinem Zettel stehen. Das gesamte Unternehmen und was er alles macht, das ist ja durchaus nicht ganz unbekannt. Und jetzt seit 2 Jahren, also seit dem 1. November 2000 und was haben wir jetzt? 23 war es, ist dann die Konstantina Kanellopoulos quasi dazugestoßen, eben als eine Managerin aus dem Vonovia-Umfeld oder aus der Vonovia-Welt. Und jetzt führen wir das beide gemeinsam. Und wir hoffen mal, den durchaus nicht ganz so unerfolgreichen Weg der letzten 10 Jahre auch weiter fortschreiben zu können.
Du hattest gerade gesagt, wichtig war das auch nach innen, das zu kommunizieren, das zusammenzulegen. Was waren da so die Herausforderungen? Ich meine, wie viele Mitarbeiter gibt's jetzt bei den Services? Und also wie viele Menschen sprechen wir?
Wenn man alle Gesellschaften, die quasi unterhalb dieser Goldbeck Service jetzt zusammenfasst, dann sind wir so bei gut 1500, 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wow. Also schon auch nicht ganz klein für ein Dienstleistungsunternehmen. Natürlich immer, ich kokettiere immer gerne, dass wir der kleine Bruder von dem Großen. Mhm. Ne, wenn es einen Kleinen gibt, muss es einen Großen geben. Der große Bruder, das ist natürlich die Goldberg Unternehmensgruppe, das sind die regionalen Baugesellschaften, also das Bauen in Deutschland, das Bauen international, also auch unsere Produktionsgesellschaften, das ist ja quasi das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. Da sind wir eben natürlich noch weitaus oder weit von weg, dass wir uns da jetzt wirklich auch von der wirtschaftlichen Bedeutung als gleich groß bezeichnen können. Das wollen wir auch gar nicht. Ist gar nicht unser Ziel, aber das ist natürlich für die strategische Komponente. Also wir sehen uns immer mit den Services als wichtigen strategischen Bestandteil der Unternehmensstrategie, weil wir einfach sagen, das Unternehmen möchte ja über die gesamte Wertschöpfungskette ein Leistungsangebot, ein Leistungspaket, ein Angebot offerieren. Und da sind wir schon ein ganz wichtiger Bestandteil, auch aus Sicht des großen Bruders, auch aus Sicht der regionalen Baugesellschaften bzw. der Baueinheiten, ich sag mal, in Summe.
Mhm. Und ihr habt ja trotzdem auch wenn du es jetzt gerade so relativ zum großen Bruder eingeordnet hast, schon starke Umsatzsprünge auch in den letzten Jahren erzielt. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, was waren dafür die wichtigsten Treiber?
Ich glaube schon, das ist ja tautologisch, dass wir, sagen wir, sehr personalintensiv sind. Ich glaube, wir haben das mit ein bisschen Fortune, aber auch mit ein bisschen Gönnen geschafft, dass wir die richtigen Menschen an den richtigen Stellen haben, auch also in diesen Dienstleistungsgesellschaften. Das ist für mich immer synonym, ne? Dienstleistung, Services, dass damit es nicht langweilig wird, wechselt man so ein bisschen die Semantik. Also das, glaube ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Es war aber auch eine gute Zeit, auch konjunkturell, muss man sagen. Wenn man dann auch wirklich auf gute Märkte trifft. Die Chancen, die sich dadurch ergeben haben, haben wir, glaube ich, ganz gut genutzt. Und ich glaube einfach, dass so diese gesamtunternehmerische Marke Goldbeck und das Branding uns mit Sicherheit nicht geschadet hat. Also wir sind ja aus Ostwestfalen, deswegen sind wir auch ein Stück weit immer gerne bescheiden und auch ein bisschen demütig. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das hat sich natürlich in den letzten 10 Jahren schon enorm entwickelt. Also man muss sich mit Sicherheit nicht schämen, wenn man aus diesem Haus kommt. Und das ist dann auch eine ganz gute Visiteneintrittskarte. Mhm. Und alles zusammen, glaube ich, ist ein Bündel von Faktoren. Das ist jetzt nicht diese eine Idee und nicht das eine Thema. Alles zusammen hat uns da, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren doch wirklich marktüberdurchschnittliche Wachstumssprünge auch hinlegen lassen.
Ja, mhm. Ja, total. Was ist denn aus deiner Sicht so der größte Tech-Hebel, der den Betrieb von Gebäuden in den nächsten Jahren komplett verändern wird?
Naja, ich sag mal, die Frage wird natürlich häufig aktuell mit KI. Mhm. Ja, die KI löst alles, die KI schlägt überall drauf. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass vielleicht sogar aktuell die Wirksamkeit von KI vielleicht ein bisschen überschätzt wird. Also ich bin da immer ganz bescheiden, weil am Ende des Tages, oder bescheiden nicht weniger, sondern nüchtern, weil ich dann mir sage, wir haben ein personalintensives Geschäft, gerade im Property Management, im Facility Management. Da muss man einfach mal die Kolleginnen und Kollegen fragen, was ändert denn, ich sag mal, die KI aktuell schon bei euch? Mhm. Oder ich sage immer wieder, wichtig ist, wir müssen letzten Endes wirklich Use Cases finden, wo man mit einer KI unterstützt auch eine Verbesserung erzeugt. Und zwar bei den Leuten, die es auch wirklich anfragen. Mhm. Ja, also es nützt nichts, wenn ich irgendwie einem Menschen sage, du musst deinen Prozess ändern, damit zwei andere was davon haben. Das ist natürlich aus gesamtunternehmerischer Perspektive durchaus nachvollziehbar, ist aber in der Umsetzung echt schwer. Weil wir müssen es immer schaffen, dass auch wirklich alle Leute, die irgendwie ihre Routine ändern sollen, natürlich auch persönlich erfahren, dass es irgendwie besser ist. Mhm. Das muss ich denen ja schon echt gut erklären. Ne? Du investierst 5 Minuten mehr, damit 3 anderen 5 Minuten einsparen. Das muss ich den Menschen aber gut erklären. Mhm. Möglicherweise auch bezahlen, dass er es tut. Und deswegen finde ich immer, müssen wir Use Cases finden, die wir mit KI, ich sag mal, angehen, wo wir einfach diesen Prozess identifizieren, automatisieren, digitalisieren. Das sind ja alles Dinge, die extrem eng beieinander hängen. Ich glaube schon, dass da Potenzial auf Strecke, Also wie gesagt, kurzfristig, glaube ich, in den letzten 2 Jahren ein bisschen überschätzt. Mhm. Vor 2 Jahren ging es ja los, ne, wenn du das jetzt nicht machst. Auch wir waren natürlich durchaus ein Stück weit motiviert, jetzt ganz schnell auch 1, 2 Teams aufzubauen. Einmal in der Goldbeck GmbH, in der großen, ich sag mal, Gesellschaft, haben wir mehrere Menschen, die sich damit ausschließlich beschäftigen. Wir haben es in den Service aber auch gemacht. Mhm. Da haben wir auch 2, 3 Leute, die machen nichts anderes, als immer wieder zu gucken, alle 1500 Leute zu fragen, was können wir für euch tun? Was ist irgendwie komisch? Wo können wir beide glauben? Da können wir durch KI was verbessern. Aber es sind auch da, glaube ich, es ist nicht das eine, was so komplett was ändert, weil zum Schluss machen wir uns nichts vor. Die Pumpe, die dann quasi im Keller ausgetauscht werden muss, da brauchen wir immer noch, vielleicht auch Gott sei Dank, noch einen Menschen, der es tut.
Mhm. Aber rein von der Datengrundlage sozusagen, also wenn wir ja allgemein auf das Thema Digitalisierung, Sensorik und so weiter schauen, ich nehme mal an, da seid ihr schon breit aufgestellt.
Wir sind da breit aufgestellt, wir sind da maximal interessiert. Wir haben erstmal den unternehmerischen Anspruch, dass uns dort nichts links oder rechts disruptiv überholt. Mhm. Ja, das ist auch immer wieder, da denke ich mal auch Henrik Goldberg gerne zitieren zu dürfen, wo er sagt, ich möchte nicht, dass ich irgendwann mal von der Nachfolgegeneration, also von seinen Kindern, dass die ihm sagen, du Papa, ne, hättest du das, dies und jenes mit auf dem Schirm gehabt, dann wird's uns noch geben und jetzt ist das dann passiert. Mhm. Da werden ja immer die prominenten Beispiele, ne, die Kodak und die Nokias genannt. Das ist schon sehr authentisch, was das Unternehmen letzten Endes prägt. Mhm. Und trotzdem ist das natürlich auch sehr breit anzulegen, um zu gucken, was kann man da machen und was wirkt sich auch positiv auf unser Geschäftsmodell aus.
Und wenn wir darüber auch auf das Thema Nachhaltigkeit kommen, also eben dann den Betrieb des Gebäudes anschauen, was würdest du sagen, ist da der wichtigste Hebel?
Naja, ich glaube, die Transparenz ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, die wir an der Stelle immer wieder erwähnen dürfen. Auch das ist für uns als Unternehmen, da spielt auch so ein bisschen das Narrativ Familienunternehmen. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das Familienunternehmen so von ihrer grundgenerischen DNA eigentlich solchen Nachhaltigkeitsthemen erstmal mehr zugewandt sein dürften als dann doch andere. Alle Unternehmensformen haben ihre Berechtigung, aber ich glaube, das kann man durchaus sagen. Und da versuchen wir natürlich schon, dass wir mit mehr Transparenz einfach das Thema CO2-Footprint, wir haben da quasi also gerade im gesamten Unternehmen so eine Blue-Building-Linie, wo wir einfach dadurch, das geht los mit Materialeffizienz. Ja? Ich meine, serielles Bauen ist logisch, wenn man das mal zu Ende denkt, auch ein wichtiger Baustein für mehr ökologische Nachhaltigkeit. Wir haben das mal bei unserem Parkhaus Produkt. Wir reden ja gerne bei Goldberg von Produkten. Also weil wir sagen, es gibt ein Parkhausprodukt, es gibt ein Büroprodukt. Um es auch wirklich ein bisschen weg aus dieser tradierten Denkwelt rauszuholen. Und da haben wir letztens festgestellt, dass wir, ich meine, es waren 28%, also wirklich ein durchperfektionierter Parkhausträger, der wirklich über Jahre entwickelt wurde, wo also auch Ortwin Goldberg, der Unternehmensgründer, sein Herz, seine Passion hat ausgelebt und manche in Wahnsinn getrieben hat, um den noch zu verbessern. Und wenn er 28% weniger Material, ich sag mal, benötigt für die gleiche Traglast, also für den gleichen Lastfall, dann sind das sofort 22% CO2. Mhm. Ja, super. Was ist doch geil. Ja, das ist doch für mich Beitrag zur Nachhaltigkeit. Dass die anderen Themen dazukommen, dass man natürlich auch mit seriellem Denken, also mit systemischem Denken, einfach auch Planungsaufwand. Ja, ich habe damals, wir haben gerade über Berufseinstieg, ich sag mal, im Studium habe ich mal gelernt, dass ungefähr bei Gesamtkosten eines Bauvorhabens ist man locker bei 12, 13, 14, 15% Planungskosten. Honorar auch noch für Architekten, Ingenieure, haben wir alle mal gelernt, die einzelnen Leistungsbilder. Wenn ich mir anschaue, wie viel Planungsaufwand kosten wir prozentual pro, ich sag mal, Bauleistung haben, dann bewegen wir uns immer unter 10. Wir wollen so bei 7. Und bei manchen, wie so ein Parkhaus, geschnitten Brot, vielleicht auch bei 5. Was ist daran so schlimm, wenn man da wirklich auch effizienter plant, wenn ich mit weniger Menschen die gleiche Anzahl produziere, ist das nachhaltig. Ja, und dann kommen natürlich so Komponenten hinzu, die da heißen, ich sag mal, Biodiversität. Also jetzt nicht nur rein wiederum auf dieses CO2, das ist natürlich schon ein wichtiger Hebel, aber auch nicht der alleinige Hebel. Und am Ende des Tages klimapositiv, Biodiversität, auch diese Dinge wollen wir quasi mit in solche Blue Building Konzepte und darauf aufbauend auch in dann Nachhaltigkeitskonzepte für die Dienstleistungsgesellschaften einpflegen, einweben. Und also ich glaube, dass wir da durchaus mit vorne dabei sind.
Wir kennen uns ja vom ICG, weil du da bei der Social Impact Initiative mitmachst. Wie wichtig ist das S?
Also im Unternehmen natürlich schon sehr wichtig. Ja, das merken wir natürlich schon. Ich glaube, das sieht man gerade bei der Rekrutierung von neuen Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir quasi mit unseren Komponenten dann aufwarten bis hin zur, ich sag mal, Mitarbeiterbeteiligung, dass man sich quasi als atypisch stiller Gesellschafter am Unternehmen beteiligen kann, dass wir quasi auch Gewinnbonus haben, wenn wir entsprechend wirtschaftlich erfolgreich sind, sollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt werden. Das sind viele einzelne Komponente. Und Uwe Goldbeck, um den mal zu zitieren, hat immer wieder gesagt, wenn dann gerade hier solche Dinge ganz prominent in die Medien kommen, also was Unternehmen machen müssen, nämlich mit Homeoffice und das Mobile Work und dies und jenes und so weiter, das sagt er manchmal ganz locker, das machen wir schon seit Jahren. Also wir waren schon immer sehr offen und sehr flexibel, sowas zu ermöglichen. Machen wir uns nichts vor. Die Bauwirtschaft, Bauindustrie, Immobilienwirtschaft, das ist jetzt auch kein Paradies. Also das ist jetzt nicht nur letzten Endes 9-to-5 und ganz entspannt. Ob es solche Branchen gibt, weiß ich nicht, aber ich bin da groß geworden. Ich sage immer wieder Augen auf bei der Berufswahl. Also man muss auch schon so ein bisschen verrückt sein, auch so ein bisschen aushalten. Aber dem Grunde nach glaube ich schon, dass da viel in so eine Richtung geht. Und deswegen war es für uns auch klar, dass nachdem Werner Knipster schon und auch Karin Bartelmes-Wehr wieder versucht hat, uns da reinzuholen und wir gesagt haben, das passt zu uns, ja. Damit können wir uns auch identifizieren. Mhm. Und wir wollen natürlich auch ein Stück weit durch beitragen, dass nicht nur wir, sondern auch natürlich unsere Kunden, unsere Auftraggeber, wir sind ein ausführendes Unternehmen. Wir sind in den seltensten Fällen die Initiatoren, sondern wir machen ein Angebot, etwas sinnvoll zu realisieren und auch langfristig sinnvoll zu bewirtschaften. Und wir müssen ja, ich sag mal, insbesondere unsere Auftraggeber und Kunden dafür gewinnen, dass die sich dafür auch letzten Endes bereit erklären.
Wenn wir in die Zukunft schauen, in welchem Feld siehst du für euch das größte Wachstumspotenzial?
Also da differenziere ich immer gerne zwischen sachlichen und räumlichen Teilmärkten. Also räumlich sind wir aktuell in Deutschland. Wir sind in Österreich mit der Parkraumbewirtschaftung, machen auch so ein bisschen FM. Wir haben so eine Mini-Entität in der Schweiz, wo wir auch ein bisschen FM, also Facility Management machen. Ich glaube schon, das Unternehmen ist ja wirklich jetzt, also das Gesamtunternehmen Goldbeck als europäisches Unternehmen etabliert. Also von den roundabout, weiß ich nicht, 7 Milliarden Gesamtleistung machen wir ja 2,5 gut, 2,7, 2,8, weiß nicht, knapp 3 Milliarden, ich sag mal, außerhalb von Deutschland. Und deswegen ist es für uns eigentlich immer klar, dass wir als Services auch mal diesen anderen räumlichen Teilmarkt uns anschauen müssen. Das ist aber auch nicht so trivial, vielleicht auch sehr stark opportunistisch, wenn sich da was anbietet. So haben wir das quasi in den Baueinheiten auch ähnlich sagen zu dürfen gemacht. Und von den sachlichen Teilmärkten, da glaube ich schon für uns in den Services das größte Wachstumspotenzial, ich glaube schon im Facility Management. Ja, also da sind wir von der Marktposition jetzt in einer Ausgangslage, die ich durchaus als sehr, sehr optimistisch einschätze. Und wir haben ja eine Goldbeck Technical Solutions, die sich mit Mieterausbau, Sonderprojekte, Refurbishment beschäftigt, das Thema energetische Sanierung im Wohnungsbau. Also das müsste in den nächsten 5 bis 10 Jahren schon definitiv funktionieren.
Das Facility Management wandelt sich ja auch sehr stark. Wo sind da so die größten Herausforderungen, die du siehst?
Ob sich das jetzt gerade aktuell so richtig wandelt, also ob es da wirklich so eine besondere Situation geht, weiß ich gar nicht. Also ich finde, dass seitdem ich das kenne und auch bei den Public-Private-Partnership-Projekten ist ja das FM ein integraler Bestandteil des Leistungsbildes, ist das eigentlich immer in Bewegung gewesen. Ja, da ist immer irgendwie etwas dabei. Wir haben natürlich, ich sag mal, eine starke technisch intensivere Bauleistungen, die wir vorfinden. Also dieser Technisierungsgrad, der in den letzten 10 Jahren extrem getrieben wurde, wo wir jetzt wahrnehmen, dass es zumindest so eine zunehmende Indifferenz gibt. Also es gibt manche, die weiterhin sehr stark darauf setzen, dass wir durch eine hochtechnisierte Immobilie auch überhaupt in der Lage erst sind, etwas nachhaltig, wirtschaftlich und effektiv, effizient zu bewirtschaften und zu betreiben. Es gibt auch die einen oder anderen, die sagen, auch wiederum motiviert aus dem Thema ökologischer Nachhaltigkeit, so ein bisschen mehr Low-Code, ne, also wirklich die Technologie ein bisschen runterfahren, weil sie dann auch beherrscht werden muss, machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, das ist für mich jetzt so ein bisschen diese spannende Situation, das, was man vielleicht noch vor 10 Jahren als überwiegend gemeinsame Richtung gesehen hat, so der Markt geht dahin, der Auftraggeber, der Investor, der Architekt, alle beteiligten Planungsbüros, Ingenieurbüros, wie auch immer, gehen in so die eine Richtung, dass das jetzt nicht mehr ganz so, also nicht 80-90% sagen, das ist die Richtung, sondern jetzt mehr so eine multiple Situation ist, was ist denn jetzt so die passende Richtung? Und das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch dann mal zeigen und beweisen, was so die richtige Richtung ist. Vielleicht ist das das Spannende, dass wir noch weiter besser an Werkzeugen arbeiten müssen, um überhaupt einschätzen zu können, was denn eine Richtung, die man einschlägt, eine Art und Weise, wie man etwas konzipiert, plant, baut und dann auch langfristig bewirtschaftet, ja, was die denn wirklich für Output, ja, sowohl von der Performance, von der wirtschaftlichen, von der ökologischen, also von allen Kriterien, die wir so haben, welchen Output dann wirklich da erzeugen wird.
Es gibt Architekten, die haben Angst vor euch, und es gibt Architekten, die haben sehr viele Vorurteile, was Goldbeck angeht. Also ich bewege mich manchmal in so Bubbles, ne, Vertreterversammlung, Architektenkammer. Da fielen neulich so ein paar doch sehr direkte Worte. Kommt das bei euch an? Wie nehmt ihr das wahr? Wie das entgegnet ihr? Also ihr seid zu standardisiert, keine richtige Architektur, Angst um die Qualität?
Also natürlich ist uns das nicht völlig fremd. Das wäre jetzt ein bisschen naiv. Aber ich glaube, das hat sich deutlich entspannt. Also ich denke mal, vor 30 Jahren, da würde ich es fast so genau sagen, ich hoffe mal, wenn jetzt Henrik und Uwe Goldbeck das hören, sehen es mir nach, waren wir wahrscheinlich noch so die Schmuddelkinder. Ne, so die machen da was, auch nicht ganz so unerfolgreich, so die Parkhäuser, was ist das denn? Manche denken immer noch, wir machen nur Parkhäuser oder machen eigentlich nur Stahl. Wir, ich sag mal, fertigen mehr Stahlbetonbauteile, also im ökonomischen Wert, als Stahlbauteile. Also wir sind ein größeres Stahlbeton, ich sag mal, Fertigteilunternehmen als ein Stahlbauteilunternehmen. Da hat sich also eine Menge getan. Jetzt arbeiten wir, und die Angst war, glaube ich, begründet, weil wir natürlich vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen haben, wir bauen kein Bauvorhaben, welches wir nicht selbst geplant haben. Aber die selbst geplant haben, muss man wiederum differenzieren. Ja, es ist richtig, dass wir ganz, ganz viele Architekten, Ingenieure, also ich würde fast sogar vermessen sagen zu wollen, dass wir der größte Generalplaner in Deutschland sind. Wir haben wahrscheinlich 2.500 Menschen, können auch 3, können auch, ich weiß es gar nicht genau. Personen, die sich mit der Planung von Gebäuden, und zwar die gesamte HOI, durchdekliniert. Also wir können das. Wir arbeiten aber aus unterschiedlichsten Gründen mit ganz, ganz vielen renommierten Unternehmen, und zwar auch Architektur- und Planungsbüros zusammen. Und wenn die dann mal, ich sag mal mit Verlaub, auch selbst das Vorurteil mal an die Seite legen, mit uns mal an den Tisch sind, dann sehen sie auch, dass sie ihre Architektur und auch ihre letzten Endes Entwurfsqualität, sowohl von den Grundrissen bis natürlich auch zu der Fassade, dass sie das, ich sag mal, wunderbar mit unserer Herangehensweise, ich sag mal, verknüpfen, verschmelzen, vereinen können. Mhm. Aber auch die Büros wissen immer mehr, dass die Frage, wie wirtschaftlich denn das Objekt ist, an Bedeutung gewonnen hat. Und ich sage immer wieder, Architektur und Wirtschaftlichkeit ist kein Dichotom, kein diametral entgegenstehender Gegensatz, sondern es ist quasi eine Herausforderung, das wunderbar zu kombinieren. Mit Verlaub, also Geld ausgeben mit teuren Materialien oder mit irgendwelchen Entwürfen, die dann auch in der Nutzungsphase richtig viel Folgekosten nach sich ziehen, da würde ich mal flapsig sagen, das kann jeder. Aber das Ganze, ich sag mal, sowohl von den Investitionskosten zu optimieren mit einer angemessenen Architektur und das Ganze auch in der Wirtschaftlichkeit, in der Nutzungsphase wirtschaftlich zu gestalten, das ist die große Herausforderung, die wir haben. Und dazu erkennen sich immer mehr Büros aus dem Architekturbereich bereit, das mit uns zu machen. Also das ist nicht mehr so polarisierend, wie das wahrscheinlich noch bis vor 10, 15 Jahren der Fall gewesen ist.
Mhm. Wo du jetzt gerade die Wirtschaftlichkeit ansprichst, würde ich gerne nochmal zum Gebäudebetrieb zurückkommen. Wenn du 10 Jahre nach vorne schaust, was würdest du sagen, wie sieht der ideale Gebäudebetrieb aus?
Puh, wie sieht er aus? Also ich glaube schon, dass der deutlich standardisierter, automatisierter, digitalisierter und wahrscheinlich auch nicht unerheblich durch KI-Werkzeuge, verschiedene Agenten, also alle Dinge, die es da gibt, sich auszeichnet, dass er in so eine Richtung geht. Weil machen wir uns nichts vor, das ist nach meinem Dafürhalten, ich sag's mal auch ganz bisschen provokant, das Grundübel der Immobilienwirtschaft, dass wir total heterogen sind, dass wir total kleinteilig sind, dass wir total individuellste Anforderungen haben. Wir sehen das immer wieder. Wir betreuen, glaube ich, 2.500, 3.000 Objekte. Ja, also von groß bis klein. Logistik über große, komplexe Bürogebäude. Im Übrigen, wir betreuen auch in den Services Immobilien, die wir selbst nicht gebaut haben. Also deutlich mehr, die wir nicht gebaut haben. Und ganz viele von denen, die wir nicht gebaut haben, die würden wir auch jetzt nicht bauen. Mhm. Also wir betreuen Großobjekte, Hochhäuser oder einfach von der ganzen, ich sag mal so, Frank O'Geary amorphe Strukturen, die würden wir letztens nicht bauen. Wenn da einer als Verkaufsingenieur sagen würde, oh Mensch, Henrik Goldberg, das würde ich jetzt bauen, dann hätte er ein Vier-Augen-Gespräch. Mit Verlaub.
Ne? So kommt man aber, auch dazu.
Bitte?
Es ist manchmal schwierig, ein Vier-Augen-Gespräch zu bekommen. So kriegt man es dann. Ne?
Ja, so kriegt man es dann, genau. Der ist immer noch nahbar. Und letzten Endes, in der Nutzungsphase machen wir alles. Ja, also da können wir auch solche Gebäude, wir können auch Bebau, das Museum können wir wunderbar, ich würde es gerne bewirtschaften. Also das können wir gerne letztens tun. Und ich glaube, das ist, ich sag mal, einfacher. Wir haben das Thema demografischer Wandel. Das sind alles die Dinge, die wir uns schon seit einigen Jahren immer wieder sagen. Wenn wir dort nichts tun, wenn wir das nicht einfacher machen, standardisierter machen, schneller, besser machen, wenn wir die Produktivität dort nicht erhöhen, dann haben wir einfach auch ein Riesenproblem, weil wir keine Menschen mehr finden, die es tun.
Hm. Spielen die Services denn auch deiner Meinung nach eine Rolle für die Stadtentwicklung?
Stadtentwicklung, beziehungsweise wie sich die Städte entwickeln, die Herausforderungen, die wir da haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da durchaus auch der eine oder andere Paradigmenwechsel möglicherweise geschehen wird. Viele Städte, ich glaube, das sind jetzt nicht die Big Five oder die Big Seven, das sind einfach die Städte, die irgendwie so zwischen 80 und 150.000 Einwohner haben, die haben ja wirklich ganz, ganz große Probleme, Aufenthaltsqualität in ihren Stadtkernen, in ihren Quartieren, in ihren, ich sag mal, Umfeld, in ihren Bereichen aufrechtzuerhalten oder wieder zurückzugewinnen. Und wenn ich dann die Frage bekomme, Stadtentwicklung, dann glaube ich schon, dass dort natürlich auch etwas, ne, die Gesellschaft wird älter, die Gebäude müssen nachhaltiger gemanagt werden. Das sind alles Faktoren, die sich irgendwie unmittelbar oder mittelbar auch natürlich auf diesen Dienstleistungsbereich von Immobilien auswirken dürften. Und da glaube ich, werden wir irgendwie eine Rolle spielen wollen oder sollen.
Mhm. Du hast gerade gesagt, Bilbao würdest du gerne betreiben. Welches Gebäude würdest du in Deutschland gerne betreiben wollen?
Bundestag in Berlin oder sowas. Das sind doch, ich sag mal, tolle Immobilien. Deutsche Museum in München. Irgendwie sowas.
Okay. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
Meinem eigenen jüngeren
Ich? Deinem eigenen.
Mhm. Bescheiden, wie ich bin. Also ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich treu bleibt, dass man letzten Endes, andersrum, ich glaube authentisch, also das Authentische, das finde ich, glaube ich, wichtig, das Authentische, dass man ehrlich zu sich selbst ist, dass man, ich bin ein großer Eklektiker, also ich bin ein großer Freund immer gewesen, überall mir letzten Endes Menschen, ich lese total gerne Biografien, ich schaue mir was an, auch Präsentationen von Marktbegleitern, ich gucke mir alles an und dann glaube ich, daraus letztens eklektisch dann das eigene zu bauen und das eigene, ich sag mal so ein bisschen zu entwickeln, ein bisschen persönlich zu würzen oder das Unternehmen entsprechend mit einfließen zu lassen. Also neugierig bleiben, authentisch sein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ob ich das gemacht habe oder nicht gemacht habe, müssen andere entscheiden. Chancenintelligenz. Mhm. Also das sehe ich in der heutigen Zeit schon so. Wir werden ja mit Verlaub, ich habe mal vor kurzem gelesen, ein Buch von der Miriam Meckel und einer Kollegin von ihr. Da ging es darum, auch KI sowas zu bewerten. Und ich meine, gelesen zu haben, dass wir alle natürlich durch das Internet massiv eine Änderung erfahren haben. Kann ja keiner von sich bestreiten. Aber die Volkswirte diskutieren treffend darüber, ob die Produktivität der Gesellschaft dadurch erhöht wurde, weil wir mit Verlaub zugemüllt werden von den ganzen Geschichten. Und das ist das, was ich immer sage. Ne, diese ganzen Dinge, die haben unfassbar viel zwei Seiten. Ne? Die helfen uns an ganz vielen Stellen. Wer will missen sein Kind, ich sag mal, ohne Handy noch irgendwie samstags abends, soll es mitnehmen, soll mich anrufen um 3 Uhr. Kannst mich abholen. Super, das fänden wir jetzt nicht mehr so prickelnd. Aber es ist auch natürlich schon, ich sag mal, so ein bisschen Gift. Und das hinzubekommen, das würde ich meinem inneren Ich, meinem jüngeren Ich, würde ich mitgeben.
Lieber Andreas, es war, die Zeit ist total schnell vergangen. Es war sehr, sehr kurzweilig. Ich freue mich sehr, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen durften. Willst du noch irgendwas den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben? Hast du irgendein Thema, was wir jetzt nicht angeschnitten haben?
Ach, ich glaube, das ist schon sehr breit aufgestellt gewesen. Also das wüsste ich jetzt gar nicht. Es gibt mit Sicherheit, es gibt mit Verlaub, ne? Natürlich gibt es noch viele Dinge, die man noch erzählen könnte. Aber ich kann das nur bestätigen, es war mega kurzweilig. Wir haben uns ja vorher unterhalten, wie lange. Und ich vergleiche das mal so mit dieser Schulstunde. Wenn die Schulstunden früher so schnell umgegangen wären wie dieser Podcast, das wäre schön gewesen.
Das stimmt, das war jetzt eine knappe Schulstunde. Hast du völlig recht. Nein. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Das hat uns sehr. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.